Bei Pokrovsk gibt es harte Kämpfe. Herr Richter, wie ist die aktuelle Situation in der Region?
Sie ist sehr ernst für die ukrainische Seite. Man kann davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Stadt von russischen Truppen mittlerweile besetzt ist und dass vor allen Dingen die Logistik der Ukrainer unter Druck geraten ist. Denn man muss ja auch daran denken, dass nördlich von Pokrovsk über Myrograd ebenfalls ein Angriff stattfindet und diese Stadt ebenfalls fast von russischen Truppen schon besetzt ist. Und der Zwischenraum dazwischen ist dann etwas, wo die Ukrainer aufpassen müssen, dass sie nicht eingekesselt werden. Also eine ernste Lage. Ein sehr personalintensiver Kampf, weil es ja in Pokrovsk um Nahkampf geht, um Stadtkampf. Und da muss man dann auch genau aufpassen, dass hinter jeder Ecke auf kurze Entfernung kann die Gefahr lauern. Das ist völlig anders als beim Gefecht in einem offeneren Gelände, wo man weite Sichtstrecken hat. Die Russen haben zwar gewisse Vorteile, aber sie bezahlen diese Vorteile mit sehr hohen Verlusten. Und es dauert natürlich auch viel Zeit. Dennoch gehe ich davon aus, dass Pokrovsk auf lange Sicht nicht zu halten ist.
Was ist denn Putins Plan in dieser Region?
Ich denke, dass Putin, er hat das ja auch schon deutlich gemacht, das Ziel hat, die Oblast, wie man sagt, also die Region Donetsk in den administrativen Grenzen komplett zu erobern. Das bedeutet, derzeit haben die Russen etwa 3/4 dieses Gebiets unter Kontrolle. Was ihnen da noch fehlt, wenn man dann dieses Ziel zur Voraussetzung einer Analyse nimmt, das ist der nordwestliche Teil von Donetsk mit den Städten Pokrovsk haben wir gerade besprochen, aber auch mit den Städten Konstantinivka, Slawiansk und Kramatorsk. Und Kramatorsk ist natürlich die entscheidende Festung, weil es ist auch das Hauptquartier der ukrainischen Ostarmee. Und wenn Putin es gelingen sollte, diesen Festungsgürtel tatsächlich zu bezwingen und das zu gewinnen, dann, wie er sagt, wäre das die militärische Zielsetzung, während er bereit ist, in den anderen beiden Gebieten, Saporischschja und Cherson, die Frontlinie einzufrieren.
Sie haben es gerade selber schon angesprochen, die Russen, die müssen dafür aber enorm hohe Verluste einstecken. Es ist ja immer wieder die Rede von ungefähr 1000 Soldaten am Tag. Wissen Sie etwas darüber, wie hoch die Verluste auf russischer Seite tatsächlich sind?
Also wir müssen davon ausgehen, und das sind natürlich Schätzungen, exakte Zahlen wird Ihnen wahrscheinlich niemand nennen können, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Russen mittlerweile an die 200.000 Verluste haben, was Gefallene betrifft. Aber das ist nicht die Gesamtzahl der Verluste. Sondern wenn man 200.000 Gefallene hat, dann ist die Zahl der Verwundeten noch mal dreimal höher. Und ich gehe mal davon aus, dass mindestens 35% dieser Verluste irreversibel ist. Dennoch kann man im Moment sagen, dass die Russen, dass es den Russen immer noch gelingt, trotz hoher Verluste ihre Personalstärke an der Front zu erhöhen. Sie dürften jetzt bei 700.000 Soldaten in der Ukraine angekommen sein. An der Front. Dazu kommen aber noch diejenigen, die von außerhalb der Ukraine in die Ukraine hineinwirken, das heißt mit Flugzeugen oder mit Raketen.
Es gibt ja neben Pokrovsk noch einen weiteren Brandherd an der Front. Das ist die Region um Saporischschja. Auch da soll es sehr, sehr harte Kämpfe geben zwischen den beiden Seiten. Können die Truppen, die ukrainischen Truppen, das denn parallel leisten, wirklich an unterschiedlichen Frontabschnitten so heftige Kämpfe zu führen?
Ja, sie müssen es leisten und sie tun es auch. Wir müssen davon ausgehen, dass die Ukrainer insgesamt etwa 800.000 Soldaten unter Waffen haben. Die Frontlinie selber dürfte so an die 1.300 Kilometer lang sein mit allen Verästelungen. Wir müssen allerdings auch davon ausgehen, dass nicht alle diese 800.000 an der Front kämpfen, sondern möglicherweise nur die Hälfte. Und das ist natürlich nicht allzu viel, wenn man bedenkt, wie lang die Front ist. Und das ist eben, wie Sie richtig sagen, mindestens zwei oder drei wirkliche Brennpunkte, Schwerpunkte gibt, bei denen die Russen vordrängen. Natürlich Donetsk ist für die Russen, glaube ich, Priorität Nummer eins. Aber auch in Saporischschja findet ja ein Angriff statt. Und der hat dazu geführt, so russische Aussagen, dass sie zwei, drei Dörfer erobert haben, dass also der Druck dort aufrechterhalten wird. Ich glaube, dass es aber nicht eigentlich um Saporischschja geht politisch, sondern dass es darum geht, ukrainische Truppen zu binden und sie durch einen Angriff vom Süden her zu zwingen, auch in Donetsk sich zurückzuziehen.
Wir haben Anfang der Woche mit einem Experten hier im Gespräch auch darüber gesprochen, wie weit Putin möglicherweise gehen wird in diesem Krieg. Und da haben wir gehört, dass Putin sich es gar nicht leisten kann, ohne Sieg aus dem Ukraine-Krieg herauszugehen, weil es eben auch für ihn in seinem Amt dann gefährlich würde. Also wie weit würde Putin im Zweifel gehen für den eigenen Machterhalt?
Also ich denke, er ist ja Herr der Medien, er ist Herr des öffentlichen Diskurses in Russland. Wenn er den Sieg erklärt, dann ist der Sieg da. Die Frage ist, was kann ihn veranlassen, den Sieg zu erklären? Warum muss man weiterkämpfen, um das letzte Viertel des Gebietes Donetsk noch zu gewinnen? Man tut es wohl deswegen, um, auch das ist eine gesichtswahrende Maßnahme, um zu beweisen, dass die Annexion der beiden sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk tatsächlich umgesetzt wird. Denn bei der Annexion hat man die Grenzen genommen, die in den Verfassungen, in Anführungszeichen, der beiden Republiken festgelegt waren. Das sind ja eigentlich die ukrainischen administrativen Verwaltungsgrenzen. Das heißt, man will diese Annexion praktisch dann vervollständigen. Anders bei Kherson und bei Saporischschja, da sind diese Verwaltungsgrenzen noch offen, sie sind nicht festgelegt worden. Das heißt, man kann dort sagen, und das hat er ja auch gemacht, Putin, da frieren wir den Krieg ein, wo er jetzt steht. Ist sogar vorteilhaft, wenn man an den großen Fluss Dnieper denkt, der auch eine günstige Verteidigungslinie für die Zukunft bilden würde. Das ist der Hintergrund der Maßnahmen, die Putin wohl nehmen oder weiterhin durchführen wird. Spricht nicht für ein kurzes Kriegsende, leider, spricht aber dafür, dass er den Sieg erklären kann, wenn er es für richtig hält. Und er muss eines auch bedenken. Er hat eine einmalige Chance, die er im Moment dabei ist zu verspielen, nämlich von den USA auf Augenhöhe und als Weltmacht wahrgenommen zu werden. Wenn er das überreizt, wird er diesen Vorteil verspielen.
Herr Richter, ich würde mit Ihnen gerne über die Bundeswehr reden, konkret über die Ausgestaltung des Wehrdienstes. Sie waren ja selbst bei der Bundeswehr, waren dort in der Funktion als Bataillonskommandeur des Panzergrenadierbataillons, haben also Erfahrung damit, wie viele Leute man braucht für die Bundeswehr. Wie viele Leute brauchen wir konkret, um hier in Deutschland verteidigungsfähig zu sein?
Nun, wir haben ja konkrete Planungen dafür. Es gibt auch konkrete Zusagen an die NATO, die eine gemeinsame Verteidigungsplanung ja schon seit langem ins Leben gerufen hat. Und demnach müssen wir davon ausgehen, dass wir 5 bis 6 Großverbände neu brauchen, dass wir neue Einheiten und Verbände brauchen für die Truppenflugabwehr, insbesondere die Drohnenabwehr, dass wir natürlich auch weitere Fregatten, U-Boote mit Personal bestücken müssen, ist klar, und die Luftwaffe. Da wird der Schwerpunkt bei der Luftverteidigung natürlich liegen, die gestärkt werden muss. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man auf eine Friedensstärke von 260.000 Mann und etwa 200.000 Reservisten, die wir dann brauchen im Notfall, im Verteidigungsfall, für die Einberufung, um dann die Verbände voll aufzustellen. So, jetzt haben wir derzeit 182.000 Frauen und Männer tatsächlich im aktiven Dienst. Das heißt, der Bedarf derzeit liegt bei 80.000. Und wenn Sie einen Jahrgang anschauen, und derzeit haben wir ja eine Wehrpflicht, die immer noch nach der Verfassung, nach dem Grundgesetz eine männliche Wehrpflicht ist, also ab 18 Jahren, dann stellt man fest, dass ein Jahrgang, der vielleicht so um die 350.000, 370.000 haben könnte, nicht komplett einberufen werden könnte. Das kann er ohnehin nicht, auch aus rechtlichen Gründen, weil ein Teil wird verweigern, ein Teil wird physisch nicht in der Lage sein zu dienen. Aber selbst wenn nur die Hälfte einberufen werden würde, wäre es derzeit zu viel. Denn die Bundeswehr hat so stark abgebaut seit 2011, dass wir auch Kasernen verloren haben. Wir haben Unterkünfte verloren, wir haben Ausbildungsstätten verloren. Und vor allen Dingen haben wir auch nicht die Verbände und das Personal, um nun alle die jungen Leute auszubilden. Das würde ja von der Aktivstärke wieder abgehen. Das heißt, die Lösung kann nur darin bestehen, schrittweise aufzuwachsen. Und das immer angepasst an das schrittweise Zurückgewinnen von Infrastruktur. Und das bedeutet, dass man derzeit wahrscheinlich nur auf 20.000, 30.000 Mann pro Jahr kommt und das schrittweise dann erhöht, bis man die Zahl hat, die man braucht, um die Zielgröße von 260.000 zu erreichen.
Aber haben wir genug Zeit für ein Freiwilligkeitsprinzip?
Ich denke, wir werden das sehen. Also mehr bei 20.000 Zielgröße derzeit für ein Jahr kann ich mir das vorstellen. Wenn wir aber dann weitergehen pro Jahr auf bis zu 60.000, wird es schwierig werden. Das heißt, irgendwann kann es natürlich passieren, dass man auf Pflichtelemente setzen muss. Dann stellt sich die Frage, wie wählt man aus?
Ganz herzlichen Dank, Herr Richter, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne, Frau Balgo.